Und in der letzten Zeit wird viel Furchtbares passieren, aber jeder, der an Jesus glaubt, wird dort hindurch geleitet und geführt werden von Jesus. So, diese Botschaft zieht sich im Grunde durch die ganze Offenbarung hindurch. Ihr sollt gerettet werden. Ich will euch bewahren, ich will euch behüten, ich will euch an mein Herz ziehen und ich will euch dahin durchtragen. Bis in die Ewigkeit, in den Himmel, wenn diese Erde vergangen ist, im Himmel warte ich auf euch. Aber nur der, der mir vertraut, den kann ich auch retten. So, die Rettung liegt in Jesus. Und er ist auch derjenige, der die letzte Zeit einleitet und diese ganzen Katastrophen auslöst. Weil er ist derjenige, der jeden erlöst. Und deswegen hat er das Recht, auch diese Weltgeschichte zu beenden. So, wir fangen. So, das war der Überblick. Jetzt geht's in Kapitel 7. Nach all den Katastrophen, von denen ich eben gesprochen habe, so nur ganz bisschen, folgt in Kapitel 7 wieder ein Szenenwechsel. Es geht eben nicht so kontinuierlich immer gleich weiter, sondern oft genug ist ein Szenenwechsel in der Offenbarung drin. Und in Kapitel 7 ist das so. Ich lese das mal, die ersten drei Verse. Danach sah ich vier Engel an den äußersten Ende der Erde stehen. Sie hielten die Winde zurück, die aus allen vier Himmelsrichtungen über das Land, das Meer und die Bäume kommen wollten. Und von da, wo die Sonne aufgeht, also von Osten, sah ich noch einen anderen Engel herkommen, der das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand hatte. Er rief den vier Engeln, den Gott die Macht gegeben hatte, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu. Verwüstet weder das Land noch das Meer und richtet auch an den Bäumen noch keinen Schaden an. Erst müssen wir allen, die Gott gehören und ihm dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Hier ist davon die Rede, dass Gott erstmal eine Katastrophe, diese Winde, aufhält. Das Verderben, er hält es zurück, bis die gerettet werden sollen, versiegelt sind. Die Engel stehen schon in den Startlöchern. Die wollen schon loslegen. Aber sie werden gebremst. So, was hat das auf sich mit von wegen ein Siegel aufdrücken, ein Kennzeichen? Es gibt einige Berichte im Alten Testament, wo wir das ganz ähnlich finden. Im Hesekiel wird beschrieben, dass Gott das Volk töten wollte, weil sie schlimmste Gräueltaten getan haben. Die haben also ihre eigenen Kinder geopfert. Das können wir uns gar nicht vorstellen, aber solche Dinge haben sie getan gegen den Willen Gottes. Gott hat immer gesagt, er will das nicht. So, und weil sie nicht aufhören wollten damit, obwohl sie immer wieder zur Umkehr gerufen hat, hat er beschlossen, so, weil das Volk nicht auf mich hört, will ich es töten. Aber er schickte einen Engel und der sollte die kennzeichnen, die über das, was sie gesehen haben, was die anderen Leute gemacht haben, bestürzt waren. Das heißt, die hatten eine Haltung, wir wollen Gott dienen, wir wollen nicht, dass die das tun. Wir wollen nicht, dass Kinder geopfert werden und andere Götter angebetet werden und was da alles geschah. Wir wollen das nicht. Wir leiden darunter. So, und das hat Gott gesehen und deswegen hat er den Engel geschickt und hat die alle gekennzeichnet und die wurden verschont. Und ganz etwas Ähnliches finden wir hier. Die richtige Haltung haben, Gott gegenüber, die an Gott glauben, die Gott folgen, die werden versiegelt. Das heißt, die kriegen eine Kennzeichnung von Gott und die werden beschützt. Um wen handelt es sich dabei? Wer sind die? So, im Grundtext steht hier die Knechte Gottes. Knecht meint so viel wie Sklave. So, zum Glück ist Sklavenschaft abgeschafft, aber dem Sinne, von der Bedeutung her, meint das nichts anderes, als ich bin jemandem vollkommen ausgeliefert. So, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich ihm versprochen, Ich will dir folgen und du darfst über mein Leben bestimmen. Das bedeutet Sklave sein. Wobei Jesus das nicht ausnutzt. Das ist das Schöne. Jesus herrscht nicht als Sklaventreiber über mich, sondern er lässt mir meinen freien Willen. Aber ich habe ihm gesagt, er darf über mich bestimmen. So, und das meint das. Das meint das vom Sinne her Knechte Gottes. Die, die gesagt haben, ich will dir folgen, Jesus, ich will dir gehorchen und ich will das tun, was du willst. Die nennt man Knechte Gottes. So, und wer das von Herzen tut, der wird in dieser Zeit versiegelt werden. Der wird beschützt werden. Der bekommt das Zeichen Gottes und sagt, du bist mein. Und ich werde dich vor dem Unheil bewahren. So, das reicht also nicht, sich Christ zu nennen oder mal irgendwo Mitglied einer Kirche zu sein oder vielleicht sich sogar mal bekehrt zu haben, aber dann irgendwie doch sein eigenes Leben zu führen. Sondern es kommt auf die Herzenshaltung an. Wie stehe ich zu Gott? Stehe ich noch einmal zu dem, was ich gesagt habe? Da gilt es sich also zu prüfen. Ich lese mal weiter, die Verse 4 bis 8. Und ich hörte, wie viele Menschen das Siegel bekamen. Es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels. 12.000 aus Juda, 12.000 aus Ruben, 12.000 aus Gad, 12.000 aus Ascher, 12.000 aus Naphtali, 12.000 aus Manasse, 12.000 aus Simeon, 12.000 aus Levi, 12.000 aus Issachar, 12.000 aus Sebulon, 12.000 aus Josef und 12.000 aus Benjamin. Ihr habt bestimmt schon mal von den berühmten 144.000 gehört. Wer sich schon mal ein bisschen mit den Zeugen Jehovas beschäftigt hat, der hat da schon mal was von gehört. Die Zeugen Jehovas sagen, so 144.000, das sind die, die versiegelt werden und in den Himmel kommen. Alle anderen bleiben hier auf der Erde. Ich glaube, das ist eine Irrlehre. Und vor allen Dingen sagen sie, diese 144.000 stammen aus ihren Reihen und die sind schon längst bestimmt. Das waren nämlich all die, die irgendwie Macht und Positionen hatten bei den Zeugen Jehovas. Ich glaube das nicht. Das wollte ich nur mal so an die Seite stellen. So, das dürft ihr getrost vergessen. Das stimmt hier mit ganz großer Sicherheit nicht. Wenn man es wörtlich nimmt, müssten diese 144.000 Juden sein. Und ich glaube nicht, dass die Zeugen Jehovas alle Juden sind. Aber da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. So. Also, um wen handelt es sich hier wirklich und wie viele sind es wirklich? Diese beiden Fragen. So, auf den ersten Blick scheint es sich um eine genau abgezählte Menge zu handeln. Ja, jeder Stamm, genau 12.000, ist schon interessant. Und es steht explizit dabei, sie sind aus dem Volk Israel. Die ganzen 12 Stämme Israels sind aufgezählt. Wenn man sich überlegt, wie viele Juden im Moment in Israel leben und sich überlegt, dass Gott nur 144.000 davon auswählt, dann kommt einem das ziemlich wenig vor. Im Moment leben knapp 7 Millionen Juden in Juden. Also es leben viel mehr in Israel, aber 7 Millionen Juden. Und es gibt in der Welt noch viel mehr. Das heißt, die werden in der Endzeit, ich glaube, dass viele noch nach Israel umsiedeln werden. Also es gibt viel, viel mehr und Gott sollte nur 144.000 davon auswählen. Das ist schon mal die erste Frage. So, man könnte jetzt auch sagen, weil das ganze Buch ist prophetisch und Zahlen sind nicht unbedingt immer absolut zu nehmen, als wirklich Zahlwort gemeint, sondern viele Zahlen enthalten Symbolik. Und die 12 ist eine symbolische Zahl in der Bibel. Und zwar hat das was direkt mit dem Volk Israel zu tun, weil es 12 Stämme waren. Und diese 12 taucht immer und immer wieder auf. Jesus hatte 12 Apostel, 12 Jünger, die er ausgewählt hat, die nachher dann Apostel genannt worden sind. Das hat was damit zu tun. Wenn wir an das neue Jerusalem steht auch in der Offenbarung, das hat 12 Tore. Also immer wieder diese 12 taucht immer wieder in der Bibel auf. Ich habe jetzt nur ganz wenige Beispiele genannt. Also diese 12 ist eine symbolische Zahl und hat direkt was mit dem Volk Israel zu tun. So, was hat das mit diesen 12.000 auf sich? Das ist ja nun mal eine genaue Zahl. Wie gesagt, mir kommt das zu wenig vor. Ich glaube, dass Gott viel, viel mehr Juden retten will. So, diese 12.000 kann bedeuten, dass das ganz viele sind. Dass das einfach eine Zahl dafür ist. So 12 heißt, die alle aus allen Stämmen Israels und die 1.000 dabei, dass es eine Vielzahl ist, die nicht auf 12.000 genau begrenzt ist, sondern ganz viele sind. Das könnte dahinter stecken. So, wie dem auch sei, aller Rechnerei zum Trotz. Ich sage nur, ich möchte das einfach mal so in den Raum werfen. Das ist eine Deutung, ja, eine mögliche Deutung. Ich sage nicht, so ist es, aber das ist eine mögliche Deutung, dass es eben nicht um eine genaue Zahl gehen muss. Letztendlich entscheidet Gott sowieso selbst. Er versiegelt. Er guckt ins Herz, ja. Und wir müssen das gar nicht genau wissen. So, hier ist nur vom Volk Israel die Rede. Wo sind denn wir? Oder ist ein Jude unter uns? Ich freue mich über jeden Juden, der Jesus angenommen hat. Aber hier geht es nur um Juden. Werden nur Juden gerettet und versiegelt? Vorher ist davon die Rede von den Knechten Gottes, oder? So, auch aus den Heiden sind Knechte Gottes erwachsen. Viele Heiden, also Heiden heißt nicht ungläubig, sondern Heiden heißt einfach kein Jude. Die werden in der Bibel Heiden genannt. So, auch die Heiden haben sich zu Gott bekehrt und sind Knechte Gottes geworden. So, wenn man, um das zu deuten oder um dahinter zu kommen, was könnte damit gemeint sein, müssen wir mal in Römer 11 reingucken. Römer 11 lesen wir davon, dass Gott ursprünglich das Volk Israel erwählt hat als das auserwählte Volk, als sein Volk. Und er wollte mit diesem Volk sich der ganzen Welt offenbaren. Aber leider hat das Volk, ist ihm nicht gefolgt, hat ihm nicht vertraut, hat nicht das getan, was es sollte. Und deswegen hat er sie verworfen und hat gesagt, so, ich werde euch blind machen für eine ganze lange Zeit, ihr werdet den Erlöser, den Messias nicht erkennen, aber ich werde meine Botschaft, mein Evangelium auch den Heiden erzählen. Und viele aus den Heiden werden dazukommen. Und Paulus greift das auf in Römer 11 und sagt so, das ist wie ein Baum, ein Ölbaum. Nimmt er einen Ölbaum? Ich glaube, Ölbaum, sagt er. Aus dem einige Äste rausgebrochen sind, das sind die Juden. Weil sie ungehorsam waren, sind sie rausgebrochen worden. Und anstelle dieser rausgebrochenen Äste werden die Heiden eingepfropft. So, die wachsen aber auf dem Baum, auf den Wurzeln des Volkes Israel. Und Paulus weist ganz ausdrücklich im Römer 11 darauf hin, wir sollen uns nicht erheben und sagen, so, wir sind jetzt besser, wir sind statt der Juden berufen. Wir wachsen nur deswegen, weil Gott das Volk Gottes, weil das Volk Israel berufen hat. Wir haben die gleichen Wurzeln. Wir sind auf diesem Stamm. Und am Ende der Zeit werden auch die rausgebrochenen Äste wieder eingepfropft. Also die Lehre von wegen, die Juden sind verworfen und jetzt sind die Christen statt der Juden berufen, das ist völliger Quatsch. Am Ende werden die Juden genauso berufen, aber sie werden ein Volk bilden. Alle sind Knechte Gottes, sowohl die Juden als auch die Christen, die, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Und wenn man dieses Bild vor Augen hat und dann diese Beschreibung sieht, wir sind auf den Wurzeln mit den, auf dem Stamm der Juden gebaut und deswegen gehören wir zu diesem auserwählten Volk. So, denkt mal dran, das heißt, wenn man sich dann diese Zahl 144.000 vorstellt, könnte ich vorstellen, warum ich darauf komme, dass diese Zahl nicht eine absolute Zahl ist, sondern eine symbolische Zahl. Wie viele Millionen Christen gibt es alleine heute? Wie viele sind schon gestorben? All die gehören dazu, zu Knechten Gottes. Und daraus sollten nur 144.000 erwählt werden? Das ist kaum zu glauben. Also deswegen bin ich der Überzeugung, dass da eine Symbolik drin steckt in dieser Zahl und keine absolute Zahl ist. Und ich lese jetzt mal weiter, und das hat durchaus was mit dem zu tun, Offenbarung 7, 9 bis 12. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Und es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm. Und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel, die vier mächtigen Wesen und die Ältesten, die um den Thron herum standen, warfen sich nieder und beteten Gott an. Amen, sagten sie. Anbetung, Ehre und Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, für immer und ewig. Amen. Viele Ausleger der Offenbarung sagen, diese riesige Menschenmenge, die kein Mensch zählen kann, sind die 144.000. Das ist die gleiche Menge. So 144.000 können wir zählen. Das fällt uns ein bisschen schwer, aber das ist machbar. Aber hier ist eine Menge, die wir nicht zählen können. So unvorstellbar viele. Und ich glaube, dass Gott so viele retten will und sie versiegeln will und bewahren will. So, auch das ist eine Deutung, sage ich ausdrücklich dazu. Für mich macht das Sinn. Letztendlich entscheidet Gott darüber, wen er versiegelt und wen nicht. So, was deutlich wird hier, Gott will Menschen retten. Diese Menschen sind gerettet worden. Und das ist sein Herz. Er hat großes Erbarmen mit jedem Menschen. Und diese große Menschenmenge ist gerettet. Darauf hat er all die Jahrtausende hingearbeitet. Von dem Moment an, als der Mensch sich von Gott abgewandt hat und gesagt hat, ich will mein eigenes Ding durchziehen und ich will nicht mehr auf dich vertrauen. Die Bibel nennt das Sünde. Nicht das tun, was Gott wollte. Von dem Moment an hat Gott sich einen Plan ausgedacht, wie er Menschen retten kann. Der Höhepunkt war, als er Jesus geschickt hat und Jesus für unsere Schuld, für unsere Sünde gestorben ist am Kreuz und die Strafe auf sich genommen hat. Und jeder, der Ja sagt dazu, wird gerettet werden, ist die Sünde los und kann zurück zu Gott kommen und sagen, ich will mit dir leben. Diesen Weg hat Gott bereitet, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns davor zu bewahren, im Tod zu landen. So, deswegen geben die Ältesten und auch diese vier mächtigen Wesen Gott die Ehre. Sie loben ihn für diese Überlegung. Gott hat nicht selbstsüchtig gehandelt. Er hätte auch sagen können, ach komm, die wollen nicht, weg damit. Ich schaffe mir neue. Wäre für Gott überhaupt kein Problem gewesen. Aber Gott hat diese Mühe auf sich genommen, hat seinen Sohn geopfert, um uns, die wir so gegen ihn sind, zu retten. So, und dafür gebührt ihm die Ehre und die bekommt Gott auch und auch Jesus für das, was er getan hat. Gott wusste von Anfang an, wie viele er retten wird. Das ist ein Geheimnis Gottes, wie er das kann, aber das wusste er. So, er wusste diese Zahl. Symbolisch 144.000. Eine Riesenmenschenmenge. Ja, wie gesagt, symbolisch 144.000. So, und ich glaube, erst dann, wenn diese Menge erfüllt ist, erst wenn alle Menschen, die sich retten lassen wollen, errettet sind, erst dann wird das Ende kommen. Deswegen gibt es kein festes Datum. Und jeder, der versucht, ein Datum festzulegen, wann die Endzeit oder wann die letzten Tage losgehen werden, der wird scheitern. Jesus selber sagt, ich weiß es nicht, nur Gott, der Herr, weiß es. Und ich glaube, dass bei Gott dann der Tag losgeht, wenn der Letzte errettet ist. Ich glaube, dass Gott den Tag weiß, weil Gott ist nun mal allwissend. Aber dieser Tag liegt deswegen fest, wenn der Letzte gerettet ist. Das heißt, wir sollen in dieser Zeit darum ringen, dass jeder Mensch gerettet wird. Es geht weiter, Offenbarung 7, 13 bis 17. Dann fragte mich einer der Ältesten, weißt du, wer diese weiß gekleideten Menschen sind und woher sie kommen? Und ich erwiderte, du musst es mir sagen, mein Herr, du weißt es. Und er sagte, diese Menschen haben die größte Bedrängnis überstanden, die es je gegeben hat. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird immer bei ihnen sein. Sie werden keinen Hunger mehr haben und auch Durst wird sie nie mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und auch keine andere Glut wird sie versengen. Denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird sie weiden und zu den Quellen führen, wo das Wasser des Lebens ist. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das hört sich gut an, ne? Es handelt sich um Nachfolger Jesu. Das wird hier ganz deutlich. Sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Wer schon mal Blut an seiner Kleidung hatte, der weiß, die wird nicht weiß dadurch. Auch das ist symbolisch. Wenn ich im Blut meine Kleider wasche, dann werden sie nicht weiß. Die Symbolik dahinter, Jesus wäscht uns von unseren Sünden rein. Und unsere Kleider werden weiß, weil nichts Beflecktes mehr auf uns ist. Keine Sünde. Nichts, was wir falsch gemacht haben, alles ist weggewaschen. Das ist damit gemeint, dass wir uns im Blut des Lammes gewaschen haben. Und das funktioniert nur, wenn ich zu Jesus gehe und sage, Herr, vergib mir meine Schuld. Und dann ist sie weg. Dann brauche ich nicht mehr, mir keine Gedanken mehr darüber zu machen, weil Jesus hat sie vollkommen ausgelöscht. Egal, was es ist, ob es Diebstahl ist, ob es Ehebruch ist, ob es Mord ist oder die vielen, vielen Kleinigkeiten, die wir so tagtäglich tun und nicht im Willen Gottes sind. Wir tun ja auch gute Sachen, so ist es ja nicht. Aber mit jeder Sache können wir zu Gott kommen, auch mit diesen schlimmsten Sachen. Wenn wir es ehrlich meinen, mit der Vergebung, um Vergebung bitten und es nicht mehr tun wollen, dann vergibt er uns. So, und wir können ohne schlechtes Gewissen vor Gott treten. Das meint mit weißen Kleidern. Niemand darf in den Thronsaal vor Gott treten, der noch irgendwelche Flecken auf seinem Kleid hat. Das ist damit gemeint. Das ist die Symbolik dahinter. Aber wer sich im Blut des Lammes reingewaschen hat, der steht unbefleckt vor Gott. Und wir haben schon hier zu Lebzeiten, als wir Jesus unser Leben gegeben haben, Gott gedient. Und wir werden es im Himmel auch tun. Aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Wir werden ihm dienen. Wie immer das auch aussieht. Das steht hier nicht genau. Und dann steht hier etwas von der größten Bedrängnis, die die Erde je gesehen hat. Das hört sich nicht so gut an. Aber die sind da hindurchgegangen, steht da. Also wer immer sagt, so wir werden vorher aus der ganzen Bedrängnis rausgerufen und rausentrückt, ich habe meine Zweifel daran, weil hier steht, oder es handelt sich nur um einen Teil der Christen. Da ist wieder Deutung. Wer ist es? Ich rechne damit, dass wir Bedrängung erleben. Wir erleben wir nicht, aber viele unserer Geschwister in der Welt erleben Bedrängnis. Und werden umgebracht aufgrund ihres Glaubens. Und ich glaube, dass wir da nicht ganz ohne wegkommen. Es wird Zeiten geben, wo auch wir bedrängt werden. So, und worauf kommt es an, wenn wir bedrängt werden? Müssen wir uns jetzt darauf vorbereiten? Müssen wir jetzt Angst haben davor? Also vorbereiten glaube ich ja, aber Angst haben brauchen wir nicht. Das Vorbereiten heißt, wir klammern uns an Jesus. Er ist doch unser Retter. Wenn er uns von Schuld befreien kann, glaubst du nicht, dass er uns auch durch jede Bedrängnis hindurch retten kann und hindurchbringen kann? Selbst wenn wir getötet werden, das ist doch kein Drama. Dann ist das die Bedrängnis hier auf der Erde zu Ende und wir sind schon da. Umso besser. Also da brauchen wir keine Angst vor zu haben. Das Wichtigste ist, dass wir am Ende an Jesus festhalten und Jesus im Herzen haben. Und dann die Verheißung, wir werden keinen Hunger mehr haben. Die Sonne wird uns nicht mehr verglühen. Wir können das gerade im Moment sehr nachvollziehen, oder? Ich habe gestern ein Bauvorhaben gehabt in Jemke und auf dem Dach gesessen und die Sonne hat gebrannt. Ich sage dir, und das Dach ist schwarz, da habe ich mir einige Male verbrannt am Bein. Also die Sonne wird uns nicht mehr verbrennen, das sind doch herrliche Aussagen. Er wird uns zu den Quellen des Wassers des Lebens führen. Ewiges Leben. Jesus wird uns dahin führen. Das ist die Verheißung, die auf uns wartet, wenn wir an Jesus festhalten. Willst du zu dieser Menge gehören, auch wenn da Bedrängnis, wenn wir durch Bedrängnis gehen? Am Ende stehen sie vor Gott und sind versiegelt und Gott hat gesagt, die gehören mir und ich halte meine Hand darüber. Also wir brauchen keine Angst zu haben vor den ganzen Katastrophen, die hier in der Offenbarung genannt sind. Das Wichtigste ist, wir halten an Jesus fest und machen uns bewusst, wir sind hier noch auf der Erde, weil wir einen Auftrag haben. Wir haben einen Auftrag. So, und ich muss mich prüfen. Jeder muss sich prüfen. Weil wenn die Bedrängnis kommt und du bist nicht wirklich ganz beim Herrn und nicht ganz dran, dann lässt du los. Jesus sagt das in den Evangelien, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Und genau das ist das. Wenn du unter Druck bist, wenn dir eine Pistole an den Kopf gehalten wird und gesagt, verleugne Jesus. Und wenn dir dein Leben lieber ist als Jesus, dann bleibst du zwar in dem Moment am Leben, aber du sagst dich von Jesus los. Das meint, die Liebe wird erkalten. Ich möchte das nicht erleben, aber ich sag uns das mal so drastisch oder halte uns das vor Augen, weil sowas kann kommen. Und sowas ist auch schon passiert. So, wie auch immer die Bedrängnis aussieht, wenn wir nicht wirklich von ganzem Herzen an Jesus festhalten, dann werden wir abfallen. Und davor möchte uns Jesus bewahren. Darum sagt er auch, was passieren wird. Darum hält er auch nicht zurück und sagt so, es wird Bedrängnis kommen. Bereitet euch darauf vor, prüft euer Herz. Ist es noch wirklich ganz dran? Hält es an mir fest? Ist die Verbindung noch vollkommen da? So, das ist der Grund. Ich will doch euch im Himmel haben. Ich will euch nicht in der Hölle haben. Aber ich weiß, dass es hart wird. Also haltet an mir fest. So, und das ist das, was der Herr uns sagen möchte heute Morgen. Prüf dein Herz. Gehörst du zu der großen Menge oder willst du zu der großen Menge gehören? Dann musst du ganze Sache machen mit Jesus. Und das tun, was Jesus dir sagt, nämlich Menschen retten, damit diese Menge vollzählig wird. Damit die Ehre unserem Gott gehört, dass Jesus die Vollzahl derjenigen bekommt, die sich retten lassen wollen. Ich weiß, es wollen sich nicht alle retten lassen, aber es gibt immer noch Menschen, die nichts von ihm wissen. So, und wir sind diejenigen, die ihn kennen, und die es weitersagen soll. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, so, ich gehöre noch nicht zu Jesus, dann lade ich dich ein. Du darfst Ja sagen zu Jesus und zu dieser Menge dazugehören. So, tu diesen Schritt und all die anderen, die für Jesus schon kennen, prüf dein Herz. Wo steht es? Mir wäre es am liebsten, wenn du zu dieser Menge dazugehörst, wenn wir gemeinsam da stehen. Oder vielleicht auch gemeinsam in der Bedrängnis uns gegenseitig stärken und halten und sagen, komm, wir lassen nicht los. Lass uns Jesus vertrauen. So, Herr, ich danke dir für das, was du uns auch